Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, was für ein Geschenk, ich habe es vorher schon gesagt, was für ein Vorrecht, Ostern feiern zu dürfen, und zwar ein Ostern, wie es im Buche steht. Wir haben von Zweifeln gehört, darum wird es auch gleich nochmal gehen. Es ist kein geistliches Ostern, kein vielleicht, kein vermutlich vielleicht, aber auch nicht, sondern es steht geschrieben. Zeugen haben es bezeugt, mit ihrem eigenen Leben dafür bezahlt. Keine Halluzinationen, keine Visionen. Jesus Christus war gekreuzigt im Grab und auferstanden. Und davon wollen wir heute predigen. Und hören, ich möchte zunächst den Text lesen aus Markus 16, Verse 9, folgende. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, die aufs Feld gingen. Und die gingen hin und verkündigten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort mit den mitfolgenden Zeichen. Heute soll es also um die Begegnung mit dem Auferstandenen gehen, nicht nur damals und dann, so als würden wir eine Geschichte hören und uns freuen, was damals passiert ist, sondern auch hier und heute. Wir wollen die Geschichte nicht damals lassen, denn heute bekennen wir, der Herr lebt, also will er auch uns begegnen. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, 3 Punkte. Erstens die Offenbarung des Auferstandenen, zweitens die Zurechtweisung des Auferstandenen und drittens die Anweisung des Auferstandenen. Vers 14. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen. Damit es zur Begegnung mit Gott kommen kann, muss Gott sich uns offenbaren. Er muss sich zeigen, er muss erscheinen, sonst können wir über ihn nichts sagen. Ich habe auch eine Enkelgeschichte, wenn unser Enkel Eli kommt, dann liebt er es, sich zu verstecken. Verstecken zu spielen mit mir im ganzen Haus und so weiter. Und manchmal ist es ganz schön frustrierend. Und dann muss ich aus meinem Versteck hervortreten, weil er mich nicht findet. Und im Normalfall ist es so, man findet sich schon, ja. Aber bei Gott ist es so, wir können Gott nicht von uns aus finden. Er muss aus dem Verborgenen heraustreten, sich enthüllen, das meint Offenbarung. Wenn Gott sich nicht zeigt, haben wir keine Chance. Aber durch die Geschichte hindurch hat Gott sich immer, immer wieder offenbart. Hebräerbrief 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Für die Jünger war es eine Gottesoffenbarung. Jesus Christus hat ihnen Gott gezeigt, Gott in seinem Charakter, Gott, was ihm auf dem Herzen lag. Er hat gepredigt, er hat Gutes getan, Kranke geheilt, er hat ihnen sozusagen Gott nahegebracht. Und letztlich auch nach der Kreuzigung, als sie alle wie betäubt waren, als sie nicht glauben konnten, als sie gezweifelt hatten, trat Jesus vor sie hin und offenbarte sich den Jüngern. Wir können nicht einfach zu Gott gehen. Gott kommt zu uns. Du bist darauf angewiesen, dass Gott sich dir offenbart. Und bevor das nicht passiert, hast du vom lebendigen Gott nichts verstanden. Ostern ist das Ende aller religiösen Strampeleien und eigenen Bemühungen, zu Gott zu kommen. Wir sind abhängig, dass Gott aus der Verborgenheit heraustritt. Und er tut es heute. Er offenbart sich durch den Heiligen Geist. Aber wie und wo zeigt sich Gott? Wie? Jesus sagt im Johannesevangelium einmal, der Geist weht, wo er will. Das ist das eine. Er ist unverfügbar in dem Sinne, dass wir ihn nicht kontrollieren können. Wir können uns aus uns heraus seiner nicht bemächtigen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass es einen Landeplatz gibt für den Heiligen Geist. Dass es einen Ort gibt, wo mit höchster oder hoher Wahrscheinlichkeit sich Gott zeigt, Gott, wir Gott begegnen können. Das ist wie bei der Beobachtung von Walen. Wer von euch und Ihnen hat denn schon mal Wale beobachtet? Es gab so bestimmte Gewässer. Wir waren vor vielen Jahren in Amerika und da gab es eben eine Bootsfahrt und dann sagte man, und hier, es gibt eine gute Gelegenheit, Wale zu sehen. Und wir waren auf dem Schiff und alle schauten gebannt aufs Wasser. Entweder mit bloßem Auge oder mit Fernglas. Und plötzlich sagt dann, da! Und alle schauen dahin. Kam der Koloss raus. Es gibt keine Garantie, ihn irgendwo zu sehen, diesen Koloss oder die Wale, aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit in bestimmten Orten, dass sich das ereignet. Wo ist der Ort, wo der Heilige Geist den Herrn offenbart? Es ist die Bibel, es ist die Schrift, es ist das Wort Gottes. Da ist der Platz, wo sich Gott offenbart hat und wo er uns immer wieder sich offenbaren will, denn Paulus schreibt, wie Menschen vom Heiligen Geist getrieben, aufgeschrieben haben, was Gott geredet hat. So ist der Heilige Geist auch letztlich mit, ja, ist der Autor dieser Schrift, auch wenn Menschen sie geschrieben haben, geleitet vom Heiligen Geist, und dieser Heilige Geist offenbart uns dieses Wort. Schon im Alten Testament offenbart sich Gott durch sein Wort. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde mich als der erweisen, als der ich mich erweisen will. 1. Samuel 3 lesen wir, wie Gott den Samuel beruft, den jungen Samuel, und der kapiert zuerst nicht. Geht immer zu seinem Propheten nachts, sagt, Eli, hast du mich gerufen? Nee, ich habe dich nicht gerufen, lass mich schlafen, leg dich wieder hin. Und wieder Samuel. Und der geht wieder zum Propheten, und bis der Prophet sagt, Gott redet mit dir. Und da heißt es so schön, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und Johannes schreibt im Anfang des Johannesevangeliums, das Wort wurde Fleisch, also menschliche Gestalt, und wohnte, zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Also Gott tritt aus der Verborgenheit heraus. Wenn du noch kein Christ bist, wenn du noch keine Gewissheit hast, dann geh an den Ort, wo Gott sich offenbaren will, wenn du dich nach einer Offenbarung sehnst. Und wenn du Christ bist und dich danach sehnst, dann geh zu dem Wort täglich und lies darin und bete. Es ist keine Garantie, genauso wie man nicht den Wal sehen kann, garantiert, aber es ist eine große Chance, dass wir ihn dort finden. Bei den Emmaus-Jüngern lesen wir, wie Jesus ihnen begegnete, und dann sagten die hinterher, weil sie ihn nicht erkannt haben, ihre Augen waren gehalten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete, also durch die Schrift offenbarte. Darauf kommt es an, immer wieder, dass sich der lebendige Herr dir und mir offenbart. All die religiösen Taten wie Kirchensteuer zahlen, Geld geben, zum Gottesdienst kommen, all diese vielen Dinge für sich bringen nichts, wenn wir nicht den lebendigen Gott in uns haben. Und darum ist die Heilige Schrift so wichtig für Menschen, die ernsthaft nach dem Glauben verlangen, und für Menschen, die ernsthaft im Glauben bleiben wollen, weil unsere Gedanken gehen irgendwo hin und wir sind so leicht verführbar. Es gibt keine andere Quelle von Offenbarung. Das wussten schon damals die bekennenden Christen im Dritten Reich. Viele evangelische Theologen haben ihre Knie gebeugt vor der Verführung damals. Als gäbe es neben der Schrift noch andere Quellen der Offenbarung. Ja, so ein bisschen Schrift, aber eigentlich, wir können Gott überall finden. Und Gott hat sich offenbart, auch in der deutschen Geschichte, im deutschen Volk, im Nationalsozialismus. Ich zitiere aus der Barmer Theologischen Erklärung. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung erkennen. Da dürfen wir einseitig sein. Darum, wenn du eine Begegnung mit dem Auferstandenen willst, dann geh dahin, wo der Heilige Geist landet. Er weht, wo er will, aber hier ist eine gute Gelegenheit, immer wieder ihm zu begegnen. Zweitens, die Zurechtweisung des Auferstandenen. 14b, Vers 14b, er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Das ist ein ganz starkes Wort für tadeln oder für, also Schelte heißt es hier bei Luther. Ist nicht so ein bisschen, Herr Jungs, warum habt ihr mir nicht geglaubt? Sondern er sagt, was ist los mit euch Männer? Warum glaubt ihr denn nicht? Checkt ihr es denn nicht? Ja, so ein Messer scharf geht ihr sie an mit ihrem Unglauben. Er tadelt sie nicht dafür, dass sie ihn verlassen haben. Er tadelt nicht den Petrus, dass er ihn verleugnet hat. Er tadelt sie auch nicht oder weist sie zurecht wegen ihrer Sünde. Nein, wegen ihres Unglaubens, dass sie dem Wort nicht geglaubt haben, dass er selbst ihnen gesagt hat, ich gehe hin, ich werde sterben, ich werde gekreuzigt, begraben, am dritten Tag werde ich auferstehen. Wisst ihr, kein Mensch geht wegen der Sünde verloren. Die Sünde ist erledigt. Die Schuld ist erledigt. Gott hat alles getan, sondern wegen dem Unglauben, weil wir dem Wort Gottes nicht glauben. Weil wir nicht annehmen, was er für uns getan hat. Kein Mensch wird den Planeten sündlos verlassen. Aber schauen wir, dass wir nicht ungläubig werden. Denn Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Auch bei den Emmaus-Jüngern hören wir, wenn ihr redet mit ihnen, hinterher sagt er sprach, o ihr Toren zu trägen Herzens, ja, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Die Jugendlichen würden sagen, ihr Vollpfosten. Ja, ihr Blinden, Jesus ist auferstanden, das ist die Botschaft aller Botschaften. Und wenn wir nicht glauben, dann müssen wir rechnen, dass der Herr uns zurechtweist. Auch dich, auch mich zurechtweist. Ich finde es irgendwie, ich finde es so menschlich, ich finde es auch so sympathisch. Ja, lässt sie nicht einfach gehen, sondern er spricht sie an. Und du musst damit rechnen, dass Jesus dich anspricht und zurechtweist. Vielleicht weißt du dich heute zurecht, weil du dem Wort nicht glaubst, das so oft in der Bibel steht, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Vielleicht bist du heute da mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten und Ängsten. Und der Auferstandene sagt, vertrau mir doch, ich bin doch da. Und er weist dich zurecht. Sag jetzt, komm mal klar, glaub doch mal. Schau nicht auf das, was dich belastet, schau auf mich. Oder vielleicht weist er dich zurecht, weil du dich immer bestimmen lässt vom alten Leben, von deiner alten Natur. Weil du nicht glaubst, dass der Heilige Geist, wenn du denn glaubst, in dir ist und dir die ganzen Ressourcen gegeben hat für ein Leben, das ihn widerspiegelt. Glaub es doch, was ich am Kreuz für dich gemacht habe, sagt Jesus zu dir. Nimm's doch an, bitte mich nicht immer darum, sondern nimm's an. Wie Irene am Freitag gepredigt hat, so wunderbar, es ist alles gut. Sei endlich frei. Aber am meisten weist er dich vielleicht zurecht, weil es dir so geht wie vielen Christen, die einfach nicht glauben, dass Gott sie liebt. Glaub doch, dass er dich liebt. Das ist oftmals der größte Unglaube. Da müht man sich ab, da versucht man, ein guter Christ zu sein. Ja, da kritisiert man auch andere und man kommt mit Rechthaberei und sonstigen Dingen, anstatt zu vertrauen, dass du geliebt bist. Und dann hört die Sucht nach Anerkennung auf. Du musst doch nicht ständig Gott davon überzeugen, dass er dich mag. Er mag dich, er liebt dich, er hat alles bewiesen. Und du musst auch keinen anderen Menschen mehr davon überzeugen. Denn es ist gut, dass er dich liebt. Das andere kommt von allein. Und er ruft dir heute Morgen zu, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und drittens, die Anweisung des Auferstandenen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Jesus tut also drei Dinge. Er offenbart sich den Jüngern, er weist sie scharf zurecht und nun gibt er ihnen einen Auftrag. Denn es gibt keinen anderen Plan. Genau das ist der Plan, den Gott sich ausgedacht hat. Mit diesen Jüngern, der Meisterplan der Evangelisation, so heißt ein Klassiker von R.I. Coleman. Mit dieser Bande von Jüngern rechnet er und mit allen, die durch sie zum Glauben kommen. Bis heute. Und wenn du also, wenn dein Leben also Jesus Christus gehört, mit deinem ganzen Leben, wenn du getauft bist und diese Taufe nicht nur eingetragen siehst in irgendeinem Register, sondern aus der Taufe lebst, dann rechnet er mit dir, dann beruft er dich, wie die Jünger auch, zur Weltevangelisation. Und nichts weniger geht es. Jesus ist für alle gestorben und für alle auferstanden, damit allen verkündigt wird, dass es Rettung durch Glauben und Nachfolge Jesu Christi gibt. Und so gilt diese Anweisung auch dir und mir. Und es ist übrigens kein Ratschlag oder vielleicht eine Wahl, so nach dem Motto, also wenn ihr mal Zeit habt oder wenn ihr zufällig mal dran denkt, könntet ihr vielleicht mal erzählen, dass ihr mich kennt, dass ich da bin? Sondern es ist ein Befehl. Er sagt, geht hin. Das ist eure Identität, versteht ihr? Es ist unsere Identität. Wir sind nicht einfach nur Christen für uns und dass es uns gut geht und dass wir jetzt ein gutes Leben haben, sondern wir sind Gesandte, Berufene für diese Welt. Bezeuge mich vor den Menschen. Darf er das tun? Darf er mir was befehlen? Wenn er dein Herr ist, dann darf er das. Weil er weiß doch, wie wir sind. Er kennt uns doch. Und da ist eben die Frage, wem gehört deine erste Loyalität? Bist du zuerst dir, mein Leben, oder gehörst du ihm? Wenn wir die Taufe ernst nehmen, dann gehören wir ihm. Und dieser Befehl gilt auch nicht nur den Talarträgern oder den ganz besonders Begabten, sondern wem sich der Auferstandene offenbart, dem gibt er etwas ins Herz. Du kannst es nicht, du willst es nicht für dich selbst behalten. Ich möchte dir am Schluss drei Fragen stellen an diesem Ostermorgen. Erstens, bist du überzeugt, dass Jesus Christus lebt? Weißt du, dass in deinem Inneren, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, ist es etwas, was du jederzeit bezeugen kannst, sagen kannst. Kein Mensch kann andere überzeugen, wenn er nicht selbst überzeugt ist, ja? Einen FCA-Fan musst du nicht zweimal fragen. FCA! Oder sonst was, ja? Man muss von wichtigen Dingen überzeugt sein. Es gibt Wichtigeres als Fußball, nämlich zum Beispiel, wen heirate ich oder so, oder was, muss man eine innere Überzeugung haben. Und wenn ich mir überlege, wie manche überzeugt sind von der richtigen Waschmaschine oder von dem richtigen Auto oder von dem, da sind Leute überzeugt. Aber wenn es um den Glauben geht, da es ist keine religiöse Pflichterfüllung, sondern wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Also hast du den Heiligen Geist? Bist du von Neuem geboren? Ist da etwas in dir entzündet? Sonst ist es nur religiöses Gehabe, Pflichterfüllung. Und davon braucht die Welt nichts. Die Welt braucht auch keine Werbung für die Kirche. Ehrlich. Sondern Werbung für ihn. Und diese Werbung, die muss ehrlich sein. Von Herzen kommen. Und es ist nicht schlimm, wenn du heute sagst, boah, ich weiß gar nicht. Aber dann nimm es ernst an diesem Osterfest und dann geh nach Hause. Und dann bete zu Gott. Geh dahin, wo der Heilige Geist landet. Und sag, Herr, überzeuge mich. Mach mich brennend im Geist. Und wenn du es allein nicht schaffst, dann such dir in der Seelsorge jemanden. Ich rede gern mit dir. Und wir beten gemeinsam. Es gibt Wege. Aber wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich meine es ernst. Weil so viele in der Kirche sind seit Jahren. Und am Ende ihres Lebens keine Gewissheit haben. Du brauchst Gewissheit. Ja, ich habe das getan, das, darum geht's gar nicht. Er möchte dir Gewissheit geben. Zweitens. Ah ja, genau, das habe ich, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Genau. Überzeugst du andere, das ist jetzt schon so ein bisschen in die zweite Ding gegangen. Überzeugst du andere, da will ich noch mal kurz was sagen. Es gibt ja so dieses Bild vom Jäger und von seinem Hund. Ja, habt ihr schon Jagdhund erlebt? Wenn der Jagdhund da im Auto ist und es geht da zum Wald und der ist schon ganz hippelig. Und dann geht der Jäger raus und sobald die Klappe aufgeht, ja, nimmt der Hund die Fährte auf und so was sollen wir sein? Trennend im Geist, sagt Petrus. Und es gibt aber auch andere Hunde, ja. Daher kommt auch der Ausdruck, den Hund zum Jagen tragen. Also wenn nämlich die Klappe aufgeht und der Hund macht so. Und manche Christen sind wie so. Also, keiner muss dir sagen, sag doch was weiter von dem, was in dir ist. Ihr braucht mich gar nicht. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann macht er's. Lasst euer Licht leuchten, sagt Jesus. Dass die Menschen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mich ist ganz wichtig, ja, ihr müsst es nicht tun wie ich. Jeder ist ganz unterschiedlich von der Persönlichkeit. Es geht nicht darum, dass wir jetzt heute Abend, wie früher jemand gesagt hat, ich wollte eigentlich noch mal ins Bett, aber jetzt glaube ich, muss ich zum Kuhsee evangelisieren gehen. Nein, es geht um unsere Persönlichkeit, unsere Überzeugung. Und drittens überzeugst du Jesus. Jesus sagt den Jüngern, predigt das Evangelium. Was hat dein Leben gepredigt am Ende? Ich musste dran denken, manchmal ist es auch in der Ehe so oder in der Beziehung. Da geht es darum, überzeuge ich meine Frau? Überzeuge ich sie durch meine Taten auch, dass ich sie liebe? Überzeuge ich sie? Und überzeugen wir Jesus? Nicht die anderen, sondern mit unserem Leben, er ist da, er ist eine persönliche Beziehung. Herr, bist du überzeugt? Nicht, dass wir da was tun müssen, aber es ist eine Beziehung. Was predigt dein Leben? Ganz am Ende, was ist die Botschaft? Ernähr dich anständig, ja, werde was Anständiges, lebe ein gutes Leben, bau ein Haus, gründe Familie, hab diesen, jenes und alles wichtige Dinge. Aber was ist das Wichtigste? Hat dein Leben Jesus gepredigt? Ist es ein Erbe, das du weitergeben kannst? Begegnung mit dem Auferstandenen, die Offenbarung des Auferstandenen, die Zurechtweisung des Auferstandenen und die Anweisung des Auferstandenen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für diesen Ostermorgen und danke für dein Auferstehen vom Tod. Danke, dass du da bist, dass du herausgetreten bist aus der Verborgenheit und dass du es immer wieder tust. Und ich bete heute, Herr, dass du jedem dort begegnest, wo er dich am meisten braucht. Da, wo es an Überzeugung fehlt, da komm du durch deinen Geist. Belebe du, Herr. Schenk uns Umkehr. Herr, da wo uns alle anderen Dinge so wichtig sind, aber du nicht, da ruf uns zurück zu dir. Und mach uns brennen im Geist, dass es uns einfach ein natürliches Verlangen ist, deinen Auftrag, deine Anweisungen ernst zu nehmen, Menschen zu lieben mit Worten und mit Taten und ihnen deine Botschaft, diese große Hoffnung nicht vorzuenthalten. Ich bete so sehr, dass du das in uns wirkst, auch wenn wir jetzt miteinander das Mahl feiern, dass du uns anrührst, uns begegnest. Amen. Im nächsten Lied ist eine Einladung für dieses Mahl, dass wir miteinander feiern, das Abendmahl. Und dann wollen wir ja, uns Jesus neu geben, ihn neu empfangen. Auch das Abendmahl ist als Sakrament ein Ort, wo der Heilige Geist landet, wo Gott sich uns offenbaren will, uns schenken will. Und deswegen kommen wir mit offenem Herzen, kommen wir mit Erwartung und kommen wir, wenn wir den eigenen Glauben nicht haben, mit dem Glauben Jesu. Denn wir sind eingeladen, wenn wir von Herzen wollen. Amen.